Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Bodo Klose und ich begrüße Sie aus unserem Radio Horeb Studio in Ravensburg beim Bodensee. Ich habe kein Problem mit Alkohol. Ich habe nur eins ohne. Das sagte mir mal ein Alkoholiker, halb im Spaß, halb im Ernst. Sie kennen vielleicht auch solche flotten Sprüche zum Thema Alkohol. Ich kann jederzeit mit dem Trinken aufhören. Ich hab's schon tausendmal gemacht. Hinter solchen kecken Schmunzelsprüchen steckt eine bittere Wahrheit. Gemäß einer Statistik des Drogenbeauftragten der Bundesregierung konsumieren knapp 10 Millionen Deutsche Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Etwa jeder Zehnte von diesen gilt als alkoholabhängig. Das sind also insgesamt etwas über eine Million Bundesbürger, die als alkoholabhängig gelten. Die Folgen einer Alkoholabhängigkeit, ja, sagen wir es einfach auch, nennen wir es, wie es ist eine Alkoholkrankheit, sind drastisch. Neben körperlichen Folgen wie verminderter Leistungs- und Denkfähigkeit bis hin zu möglichen Depressionen bewirkt Alkoholismus eine charakterliche Wesensveränderung, insbesondere wenn der Körper über lange Jahre durch Alkohol vergiftet wird. In vielen Fällen gehen die Beziehungen zu Bruch, Ehen und Familien krachen auseinander. Einer Therapie unterziehen sich nur etwa 10% der Alkoholabhängigen. Und das oft erst viel zu spät, nach 10 bis 15 Jahren einer Abhängigkeit. Grund genug, dass wir gesagt haben, wir machen eine Sendung zu diesem Thema. Entweder für die Betroffenen selbst oder auch für ihre Angehörigen, die ja in eine solche Notsituation einer Sucht voll hineingezogen werden. Wir wollen das heute mal bewusst nicht über die Fachexpertise eines Mediziners oder Therapeuten angehen, sondern direkt mit einem Betroffenen. Ulrich A. ist Alkoholiker, der also weiß, wovon er spricht. Er trinkt aber nicht mehr, im Fachjargon heißt das, er ist trocken. Und das seit 28 Jahren. Ulrich sagt, dass man es nicht alleine schafft, vom Alkohol wegzukommen. Man braucht dafür eine hilfreiche Gemeinschaft, eine Selbsthilfegruppe der Betroffenen und am besten auch eine Selbsthilfegruppe für die Angehörigen. Für Ulrich A. sind das die anonymen Alkoholiker geworden. Das ist eine weltweite Selbsthilfebewegung, die man erstmal noch nicht mit dem Christlichen verbindet. Doch für Ulrich sind die anonymen Alkoholiker zu einem Wegweiser hin zu Gott und weg vom Alkohol geworden. Und davon berichtet er heute in dieser Sendung. Er ist selbstständiger Finanzberater, er ist verheiratet und er ist jetzt aus Mannheim zugeschaltet. Bei den anonymen Alkoholikern ist es üblich, dass man sich nur mit dem Vornamen anredet. Daher, grüß Gott, Ulrich.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott. Zunächst möchte ich mich mal bei Ihnen herzlich bedanken, dass Sie uns für diese Sendung zugesagt haben. Ja, Sie sind trockener Alkoholiker seit 28 Jahren. Sie wissen also, wovon Sie sprechen. Vielleicht können Sie es nochmal schildern. Wie war das damals, bevor Sie es geschafft haben, von der Flasche wegzukommen?
Gerne. Aber vorweg kleine Korrektur. 28 Jahre bin ich bei den AA. Aber es hat mich zwischendurch nochmal aus der Kurve geschmissen. Da komme ich gleich drauf. Jetzt bin ich wieder 13 Jahre, knapp 13 Jahre trocken. Also es gab einen sogenannten Rückfall nach etwas über 10 Jahren in meiner Biografie. Aber ich erzähle erst einmal, wie es dazu kam, dass ich überhaupt bei den AA landete. Bis zu meinem 13. Lebensjahr habe ich natürlich wie die meisten Kinder nicht getrunken. Bin allerdings in einer Familie groß geworden. Ich sag mal, das war halt suboptimal, wie bei vielen Familien in den 60er Jahren, was das Pädagogische angeht. Wir sind auch relativ religionsfrei oder sehr gottlos aufgewachsen und ja, Ruhrgebiet, Arbeitermilieu. Da trank man immer schon gerne Bier, aber das gilt, glaube ich, für so gut wie jede Region in Deutschland. Ja, da bin ich aufgewachsen. Mit 13 war mein erstes, ich darf es mal so sagen, Besäufnis, ne? Das war Weißwein mit meinen Freunden vom Fußball zu dritt. Ein Liter Wein, 13-jähriger Knabe, Leichtgewicht. Ich war betrunken, besoffen und ich dachte, danke lieber Gott, dass es das gibt. Ich habe mich unglaublich wohl gefühlt, die Welt war rund und warm und weit. Es hat sich herrlich angefühlt. Offensichtlich war ich ein sehr spannungsgeladenes Kind, was mir natürlich so nicht bewusst sein konnte. Ich fand es herrlich und entschied, Mensch, das mache ich jetzt öfter. Nein, das mache ich sogar immer. Das ist in heutiger Sprache richtig cool. Jedoch mit 15, spätestens 16, meine schulischen Leistungen, die bis dahin gut waren, verlor ich den Überblick und versemmelte mein Abitur. Hoffnungen und hatte schon Probleme, sodass ich mit 18 das erste Mal zu einem Arzt ging, im Rahmen meiner Schulabschlussprüfung mir was Beruhigendes besorgen wollte, dem aber auch erzählte von meinem Alkoholexzessen und dass ich der Meinung bin, das passt nicht zusammen. Diese biochemische Reaktion, Alkohol und Ulrich, da explodiert ganz schnell was, das läuft nicht gut. Aber das war 1978. Heute weiß ich, dass die Ärzte in Deutschland bis auf wenige Ausnahmen noch nicht besonders viel wussten über Alkoholismus, besonders bei jungen Menschen. Das sollte so nicht vorkommen. Die Ratschläge, ich war insgesamt bis zu meinem 28. Lebensjahr immer für ein Gespräch bei 6 verschiedenen Ärzten. Und die Ratschläge waren damals noch relativ hausbackener Natur. Sie brauchen vielleicht mehr Sex oder eine bessere Frau oder Sie zeugen noch ein Kind, machen Sie mehr Sport und essen Sie Obst und Vollkornbrot. Also tatsächlich war es sehr bescheiden. Ja, so, das half mir nicht. Ich litt schon relativ, arbeitete aber. Jedoch, auch da habe ich damals keinen Zusammenhang gesehen. Ich bin sehr jung Vater geworden mit 22. Frisch verheiratet, jung, schnell wieder geschieden worden. Und den Zusammenhang mit dem Alkoholmissbrauch habe ich vielleicht erahnt, aber der war mir nicht so richtig klar. Ich habe immer tüchtig gearbeitet in meiner Bank, in der ich damals beschäftigt war, Bank und Sparkasse. Das war so mein Ding damals, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und als ich dann 30 war, oder kurz vorm 29 genau, da kriegte ich immer mehr Angst davor, dass ich meinen Job nicht mehr halten könnte. Also, dass ich auffalle wegen Alkoholmissbrauch, dass ich zu spät komme, obwohl ich den Tresorschlüssel bei mir trage und irgendwie so ein Eklat verursache. Und aus lauter Angst davor, ertappt zu werden, habe ich meinen Arbeitsvertrag gekündigt. Das war natürlich eine kühne Tat und ich habe mich selbstständig gemacht als freier Finanzberater. Das forcierte den Druck, den sozialen Druck, finanziellen Druck. Die meisten Alkoholiker bauen auch im Laufe ihrer Trinkerzeit eher Schulden auf als Ersparnisse. Also 9 von 10 haben eher Schulden, zu denen habe ich auch gehört. Ich habe gut verdient, aber gereicht hat es dann doch irgendwie nie. Ja, und dann kam ich also im April 1990 zu den anonymen Alkoholikern, weil ich das Glück hatte, einige Jahre zuvor im Spiegel einen sehr guten Bericht eines selbstbetroffenen Journalisten zu lesen. Der hat das anonymisiert und berichtet, wie er bei den anonymen Alkoholikern lebensrettende Hilfe gefunden hat. Das war 1983, wenn ich recht erinnere. Danach habe ich also noch 7 Jahre weiter getrunken, wusste aber, wenn alles nichts mehr hilft, da kannst du hingehen, so wie der Journalist das da beschrieben hat, da wirst du dich wahrscheinlich wohl fühlen. Ja, also es war ein sehr langer Anlauf, den ich brauchte. Irgendwann im April 1990 landete ich bei den AA in Mannheim und tatsächlich war ich sofort, wie man so sagt, zu Hause und konnte sofort das erste Glas stehen lassen. Und seltsamerweise, ich ging quasi fast als sowas wie ein Atheist in dieses erste Treffen und ich ging raus mit einem Gefühl, finde ich cool, dass diese Typen da, Frauen und Männer, so wie die wirken, sehr authentisch, sehr glaubwürdig, ein großer Teil von denen glaubt tatsächlich an Gott und erstaunlicherweise fand ich das gut. Ich hatte eine Ahnung, daher kommt wohl die Kraft, die ich nicht habe. Ja, das war's erstmal. So landete ich bei den AA.
Ja, und Sie haben schon beschrieben, dass dieses Zeugnis sehr wichtig war, dieses Journalisten. Und ich hoffe auch, dass diese Sendung mit Ihrem Zeugnis wiederum für andere Menschen, Betroffene wie Angehörige, eine große Hilfe sein kann, da den Mut nicht zu verlieren, die Hoffnung nicht aufzugeben, sondern ja, vielleicht wird da ein Same gesetzt, wie Lebenshilfe stattfinden kann. Sie haben dann aber erzählt, ja, also ich habe vorhin dieses lustige Beispiel gebracht, ich kann jederzeit mit dem Trinken aufhören, ich habe schon 1000 Mal gemacht. Ich glaube, wenn man einfach mal sagt, ich trinke mal eine Weile lang keinen Alkohol und mache das ein paar Wochen und fällt dann wieder rein, ich glaube, das ist noch kein Rückfall. Aber Sie hatten einen richtigen Rückfall nach langer Zeit. Können Sie darüber nochmal was erzählen? Und genau, das, weil Sie das schon angesprochen hatten.
Ja, das mache ich gerne. Also ich nenne es mal so, meine erste trockene Phase, die war ja über 10 Jahre. In dieser Zeit habe ich, wie die Bibel uns so sagt, habe ich zu denen gehört, die auf Sand gebaut haben. Das heißt, ich habe das Angebot, mit Gott durch mein Leben zu gehen, mein Leben Gott anzuvertrauen, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft sehr halbherzig geleistet. Schon. Aber Gott war irgendwie, Jesus auf keinen Fall, schon mein Freund, allen höchstens ein Bekannter. Also das war noch es war ein Faden, aber er war relativ seiden und relativ dünn. Ich hab viel gebaut auf Psychotherapie und auch psychologische Weiterbildung. Klar, als Laie, ich bin ja kein diplomierter Psychologe. Das hat mich aber sehr interessiert. So, also mit Anführungsstrichen mache ich mal das Psychotherapeutische. Und dort habe ich Kraft gesucht und ich habe gedacht, ich heirate eine super tolle Frau und dann ist auch alles klasse. Und es war mir ganz wichtig, ich bin nicht so materialistisch veranlagt grundsätzlich, aber ich wollte einen Beruf haben, den ich schick fand. Und ich habe früher gelitten unter meiner, wie ich das so empfand, eher so ein bisschen spießigen Tätigkeit bei Sparkasse und Bank und hatte jetzt ein etwas exotisches, etwas unorthodoxes Finanzberatungsbüro kreiert. Und das hat mich sehr geschmückt, das habe ich so empfunden. Das war toll, aber es hatte leider, wie ich heute rückwirkend weiß, die falsche Priorität. Es stand halt sehr weit oben. Das Berufliche, meine Ehe, mein Eheglück stand sehr weit oben. Mein soziales Prestige als quasi als Laientherapeut im psychotherapeutischen Umfeld. Das ist alles prima, aber es hatte die obersten Prioritäten und da war nicht das, was ich heute oben habe, nämlich Gott, wie ich ihn verstehe. Und das heißt, der Sand, wenn man sein Haus auf Sand baut und es kommen Stürme und es kommen Gewaltstürme, die Ehe kriselt, das Geschäft läuft nicht so gut. Das sind schon mal 2 von 3, nicht so maroden Säulen, will ich mal sagen, oder so, die sind schon ein bisschen weggebrochen. Und dann in der Ehekrise, dann waren wir auch geschieden, waren schon fast vor dem Kadi, dem Scheidungsrichter. Und ich hatte eine Zuflucht genommen zu einer anderen Frau als Trost. Und ja, und das hat alles ziemlich viel Durst verursacht. Und dann war es soweit.
Und irgendwann kommt dann die Flasche wieder, und aber eben dann ist es ein richtiger Rückfall, ja, nach so langer Zeit.
Genau.
Aber was ich denke, ganz wichtig ist, wie haben Ihnen die anonymen Alkoholiker sowohl am Anfang oder auch vielleicht dann in dieser zweiten Phase geholfen?
Also am Anfang definitiv war das Erlebnis, dass die bejaht haben. Also ich erzählte die 6 Ärzte in meiner jungen Zeit, die haben verneint. Stellen Sie sich das einfach vor, der Kopf ging also wirklich im Nein, waagerecht. Junger Mann, seien Sie mal nicht panisch, gehört dazu zum Erwachsenwerden, man säuft halt mal ordentlich etc. Pipapo. Und die anonymen Alkoholiker, die konnten mich angucken und sagen, das sieht so aus, als hättest du wohl Probleme. Scheinbar wohl das Gleiche wie wir, setz dich mal hin, nimm mal einen Kaffee, steck dir eine Zigarette an, das war damals noch so üblich. Also dieses Ja zu meiner Situation und die auch so anzunehmen und nicht zu bagatellisieren. Also das war in meinem ersten Anlauf das Allerwichtigste. Die anonymen Alkoholiker haben mein Problem nicht klein geredet. Die haben aus einem Elefanten keine Mücke gemacht. Und Alkoholismus ist ein Elefant. Und die haben das ernst genommen, mein Problem, bejaht und mich eingeladen. Du kannst einfach ein abstinentes Leben führen, ist zwar exotisch, aber durchaus machbar. Und warum nicht? Überleg, ob du nicht auch an Gott, wie du ihn dann verstehen kannst, glauben möchtest. Also das war phänomenal für mich. Und in der Rückfallphase jedoch war wenig dann an Hilfe, obwohl einige wussten, zu was ich mich entschieden habe. Das war jetzt eher so suboptimal. Und als ich zurückkam, ja, das war dann vor allen Dingen auch amerikanische AAs, von denen ich persönlich immer sage, na, die haben es ja auch irgendwie erfunden. Ja, das ist ja eigentlich eher unser Schöpfer, aber jedenfalls, das sind die Gründer der Bewegung. Und dort hat es zum Teil doch noch tieferes Wissen. Ja, und die Bewegung in Amerika ist aus meiner Sicht doch noch deutlich funktionaler und kräftiger als hier in Europa.
Ja. Zur Info, also im Jahre 96 zählte die Gemeinschaft der anonymen Alkoholiker in 146 Ländern der Erde rund 90.000 Gruppen mit insgesamt über 1,8 Millionen Mitgliedern. Das muss ich mir mal vorstellen, weltweit, also das war vor 1996, das ist ja schon 20 Jahre her.
22 Jahre, ja.
Ja, ja. Kennen Sie aktuelle Zahlen, wie viel sind es heute?
Also ich kenne nur, also wir reden von über 150 Ländern und wir reden von über 2 Millionen Mitgliedern. Da wir ja keine offiziellen Mitgliederlisten führen, sind das immer so grobere Schätzungen. Vor allen Dingen Wachstum ist vor allen Dingen dort, das kennen wir aus dem evangelikalen Bereich auch zum Teil, also Asien, Afrika, Lateinamerika. Also wo soziale Not besonders groß ist und wo besonders wenig professionelle medizinische, psychologische Hilfe geboten werden kann aufgrund der finanziellen Verhältnisse der Staaten, da wächst die ehrenamtliche, anonyme Arbeit überproportional.
Mhm. Entstanden sind die anonymen Alkoholiker tatsächlich, habe ich herausgefunden, aus einer christlichen Gruppe, aus den christlichen Oxford-Gruppen.
Es ist jawohl.
Über konfessionelle Arbeit in den 1920er Jahren. Ja. Können Sie da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, gerne. Also die entstanden in den frühen 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da gab es einen Dr. Frank Buchmann mit Schweizer Eltern, aber selbst in den USA geboren. Ein evangelischer Pastor hatte diese Bewegung in Amerika ins Leben gerufen als überkonfessionelle. Ja, zum Teil, wenn man so will, auch als interreligiös, aber auf jeden Fall als überkonfessionelle Bewegung. Als Einladung zu einer geistlichen, moralischen Wende. Ja, es ging um in dieser Zeit, 20er Jahre, Alkoholexzesse, das war ja die Phase kurz vor dem Alkoholverbot in den USA, Drogen, Drugstore als Stichwort, waren überall relativ leicht zu erhalten, Heroin, Kokain und sonstiges, Opium, sehr beliebte Droge. Die sexuelle Befreiung, Schwulenbewegung, Lesbenbewegung, auch manche konservative Christen haben auch das Emanzipatorische als Bedrohung erlebt. Rundum Frank Buchmann und an seiner Seite dann Dr. Samuel Shoemaker, auch ein sehr charismatisch veranlagter Pastor, haben diese Oxford-Gruppen in den USA gegründet. Und beide Menschen, die später die AAs gründeten, das war der Bill Wilson aus New York, ein Börsenspekulant, und der Dr. Bob Smith, ein Chirurg aus Ohio. Beide waren erst unabhängig voneinander in den Oxford-Gruppen und lernten sich dann durch die Oxford-Gruppen auch in Ohio persönlich kennen.
Also wir hören schon raus, also die Leute, die bei den anonymen Alkoholikern sind oft einfach Leute, die voll im Beruf stehen. Sie haben gerade gesagt, ein Chirurg, ein Arzt, Sie haben auch einen Banker angesprochen, Sie selber waren auch Banker. Man kommt zum Alkohol nicht unbedingt, weil man jetzt irgendwie auf der Straße lebt. Sicher, die Leute sind auch betroffen, aber doch auch viele, die einfach ganz normal im Leben stehen.
Genau, man kommt eher auf die Straße, weil man Alkoholiker ist, irgendwann. Aber tatsächlich gibt es ein schönes Bild von den Freunden vom Blauen Kreuz. Ich glaube, sie haben ein sehr schönes Poster entwickelt. Alkoholiker sind tüchtig und dann viele Berufe einfach. 9 von 10 Alkoholikern sind Arbeitnehmer oder selbstständige, tüchtige Berufsmenschen in allen Berufen, die wir kennen, vom Professor bis zum Müllfahrer, ein Freund von mir aus Konstanz am Bodensee, schon 1000 Jahre trocken, der hat diesen Beruf ordentlich ausgeübt. Ein anderer Freund von mir ist Professor für Psychologie. Also man trifft sich aus allen Berufsgruppen und natürlich auch alle Altersgruppen. Ja.
Ulrich, können Sie vielleicht mal kurz schildern, wie so ein Treffen bei den anonymen Alkoholikern stattfindet? Vielleicht weniger von der Form, sondern ja, was ist so das Wesentliche für Sie, was dort geschieht?
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist für mich, in meiner Gruppe sind vornehmlich christliche anonyme Alkoholiker beieinander. Das ist keine Pflicht, aber es hat sich so ergeben. Es ist, wir haben ein Thema des Abends und wenden die berühmten 12 Schritte der Anonymen praktisch in unserem Leben an und berichten darüber. Auch zeitlich konzentriert, fokussiert, Wortbeiträge gehen in der Regel so um die 7 Minuten. Wir sagen immer, was du in 10 Minuten nicht sagen kannst, kannst du auch nicht in einer Stunde sagen. Freie Rede, Ich-Botschaften werden formuliert, keine Diskussionen, keine Streitgespräche, keine politischen Meinungen und derartiges, sondern es geht um die persönlichen Erfahrungen A mit Alkohol, B vor allen Dingen aber auch um die Erfahrungen mit Gott in meinem Leben ohne Alkohol.
Es ist eine offene, also eine Gruppe in einem vertrauten Rahmen. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass die Dinge, die man da sagt, geschützt sind. Und es ist ein Vertrauensverhältnis in der Gruppe. Anders wird es, denke ich, gar nicht gehen, dass man dann auch wirklich die Dinge offenlegt. Weil das ist ja wohl ganz wichtig, dass man offen drüber spricht.
Das ist absolut korrekt. Wobei man auch natürlich die Kirche gerne im Dorf lassen sollte. Wir haben es mit Menschen zu tun. Und es kann hier niemand eine juristische Garantie erwarten, wie das aber auch natürlich im psychotherapeutischen Rahmen auch nicht 100% garantiert wird. Aber das Bestreben ist Wahrung der Anonymität, wen du hier siehst, was du hier hörst, wenn du gehst, bitte lass es hier. Andererseits ist es unheimlich wichtig, dass wenn ich etwas unglaublich Konstruktives, Positives, Erhellendes gehört habe, dass ich das natürlich auch weiter sage. Nur sage ich dann nicht, der Paul aus der Gruppe in Ravensburg hat gesagt, sondern ich erwähne dann nur die Weisheit. Die Weisheiten oder die Hilfsmetaphern, die wir so haben, die sollen selbstverständlich, ja, kann ich Ihnen sogar ein Beispiel nennen, um die Erde ziehen. Tatsächlich hat meine Frau sehr schön vor über 10 Jahren, meine Frau, die habe ich bei AA kennengelernt, und die ist auch AA, und die sagte, weißt du, die Menschen in AA formulieren Gott, wie du ihn verstehst, meinen aber häufig Gott, wie ich ihn mir selbst kreiere. Und das kann es ja wohl nicht sein, denn Gott, wie ich ihn verstehe, hat ja vielleicht eher was mit empfangender Demutshaltung, Gebetshaltung, offene Ohren, offenes Herz, ja, klare Gedanken, damit zu tun und nicht mit der Kreation einer eigenen höheren Macht. Und diesen Satz, so ungefähr, den habe ich, als ich meinen Sohn besuchte in Neuseeland, und dort war ich auf einem Kongress der AA mit 400 Leuten, und diesen Satz, dass man Gott eben verstehen sollte mit seinem Herzen im Gebet hörend und nichts kreieren sollte, den habe ich versucht, auf Englisch so rüberzubringen. Und dann nach dem Meeting kommt ein junger Mann, dreifacher Familienvater, die waren auch alle bei ihm, weinend vor Freude auf mich zu und hat sich bedankt. Und er sagt, das erzähle ich jetzt all meinen Freunden in AA weiter. So ist also dieser Gedanke, Gott, wie du ihn verstehst, ist nicht das gleiche wie Gott, wie du ihn kreierst, einfach jetzt mal um die halbe Welt gezogen.
Also wir haben in diesem Bild ein bisschen von den AAs, den anonymen Alkoholikern. Wie wichtig sind die Gruppen für Angehörige?
Ja, elementar. Die Angehörigengruppen fristen leider ein Nischendasein. Angehörige sind oft die Ersten, die Hilfe suchen. Angehörige sind auch oft die mehr leiden als der Trinker. Das wissen viele Menschen nicht. Ich sage immer, Mensch, der Trinker ist ja wenigstens noch betäubt. Der hat ja sein Narkosemittel. Also wenn der Ulrich aus der Bank kommt um 18 Uhr und sich erst einmal zur Entspannung 3-4 Bier reinkippt, dann merkt er ja nicht mehr so viel. Und die Angehörigen, die haben quasi ungefiltert oft den vollen Schmerz über die missliche Situation. Und deswegen suchen Angehörige oft Hilfe, aber das ist wohl kulturell bedingt in unserer Gesellschaft, wenden diese Menschen sich eher an Profis, an Psychotherapeuten und nicht so sehr an Selbsthilfegruppen. Irgendwann dann vielleicht doch, weil es einem Angehörigen auch unglaublich gut tut, wenn er die Scham überwinden kann. Mensch, bei uns zu Hause. Ich erinnere mich an eine Freundin von mir, deren Vater war Schuldirektor, aber im Alk, ja, also richtig alkoholkrank, dass die Schüler es auch wussten, ja, so, und dass es dieser Frau dann auch gut getan hat, als junge Erwachsene irgendwann mal in so einer Gruppe zu sitzen und sagen zu können, Leute, ich bin so aufgewachsen, Eigenheim, Bildung, wir waren geachtet, aber zu Hause war das, ja, war der Teufel los. Da muss ich jetzt gerade, jetzt rutscht es gerade, und zu Hause war der Teufel los. Ja, es war eine christliche Familie, aber zu Hause war der Teufel los. Der kam wohl aus der Flasche. Und die junge Frau konnte die Scham überwinden und das erzählen. Und es war wunderbar für sie, wenn andere dann nickten und sagen, ah ja, bei mir war es ja so ähnlich.
Sagt Ulrich A., mit ihm sprechen wir gleich weiter hier in der Lebenshilfe, wie der Glaube und wie die Gruppe der anonymen Alkoholiker ihm geholfen hat, vom Alkohol wegzukommen. Und ja, darüber gleich mehr. Sie hören Radio Horeb. Heute unser Thema bei der Lebenshilfe: die anonymen Alkoholiker, mein Wegweiser hin zu Gott, weg vom Alkohol. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Ulrich. Er ist selbstständiger Finanzberater und er ist ein trockener Alkoholiker. Ulrich, Sie haben es ja geschildert, diese zwei Phasen, in denen Sie die Trockenheit erlebt haben. Ja, so, wie geht's Ihnen eigentlich heute? Man könnte doch eigentlich sagen, so nach so vielen Jahren, fast 30 Jahre, Mensch, da ist doch die Sache wieder gut, der Körper und die Psyche sind umgestellt, da müsste man sich doch wieder mal ein Gläschen gönnen können.
Also den ersten Teil Ihrer Aussage unterstreiche ich gern, es geht mir, ich sag mal einschränkend, ziemlich gut. Ich werde 58 Jahre. Es gibt Probleme in meinem Leben, wie dass ich eine Alzheimer-kranke Mutter habe, die ich übermorgen in Lübeck besuche. Das ist eine lange Reise. Aber es gibt weitaus mehr Schöneres. Ich habe inneren Frieden gefunden, weil ich, wie ich für mich in Anspruch nehme, wirklich Christ geworden bin. Also nicht mehr. Also ich bin raus aus der lauwarmen Suppe. Lese täglich in der Bibel, bete, besuche meine Gottesdienste, gehe in Gebetskreise und in Bibelkreise. Aber ich gehe natürlich auch in meine AA-Meetings. Das kommt gar nicht so auf den Schirm, weil ich persönlich nicht glaube, dass es für den Ulrich so ein Konzept gibt, Genusstrinkender. Ich war nie so. Viele von uns in AA sagen dasselbe. So war ich nicht. Ich wollte eigentlich besoffen sein, sobald das Zeug in meinen Körper kam. So bin ich. Ich kann besoffen sehr gut und ich kann Abstinenz sehr gut. Aber dieses so zwei Gläschen in der Woche oder so ein Achtelchen mal am Abend war nie mein Dingen. Viele von uns in den Meetings, wir schmunzeln dann immer, verstehen was nicht, was ist mit den Leuten los? Die trinken ein halbes Bier, sind die krank? Also wir haben auch Humor, das verstehen wir nicht. Wir kennen das Konzept des Genusstrinkers nicht und wir streben das auch nicht an. Also wir sind eher die Komatrinker. So, das scheint offensichtlich so eine Veranlagung da zu sein. So, ja.
Ich erinnere mich an einen Bekannten, der gesagt hat, ja, für ihn ist es Freiheit, wenn er trinkt. Er trinkt aus Genuss. Und ja, wobei, also wenn er das dann jeden Tag, diesen Genuss braucht und eben auch dann irgendwann nicht mehr so richtig ansprechbar ist, ist es vielleicht für ihn persönlich ein Genuss, aber für die Umgebung dann eher schwierig. Also
da fällt mir ein Musikstück ein von einer DDR-Liedermacherin. Welche Freiheit ist uns groß genug? Welche Freiheit Selbstbetrug? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Was ist genug? Also hier würde ich auch ahnen, da wird das Wort Freiheit missbraucht. Das kann der Kriminelle ja auch. Ja, so. Ich bin so frei und fahre schneller als erlaubt. Das ist ja noch eine kleine kriminelle Handlung. Ja, so. Also da wäre ich vorsichtig. Ja, so. Wenn man von Freiheit spricht, dann sollte man so frei sein, dass man auf Knopfdruck sagt, okay, wie viele Tage soll ich jetzt auf deinen Wunsch hin mal nicht trinken? Und dann sage ich, mach mal 67 Tage. So, einfach so. Okay, und wer das kann, wenn ich den Knopf für ihn drücke und sage, jetzt machst du mal 32 Tage, trinkst mal gar nichts, der darf vielleicht von Freiheit träumen. Alle anderen müssten sich selber hinterfragen.
Und da steckt dann die Freiheit drin. Wir wollen heute wir wollen es richtig deutlich machen, beispielhaft, liebe Hörer und Hörer. Wir haben das Zeugnis von Ulrich und wir haben ein zweites Zeugnis im Vorab aufgenommen. Das ist ein Zeugnis von Reinhold. Unsere Redakteurin Sabine Böhler hat es eingesprochen, vorgelesen. Und ja, auch zur Vertiefung, wie so ein Alkoholismus aussehen kann, hören wir jetzt das Zeugnis von Reinhold, gelesen von Sabine Böhler.
Bericht eines trockenen Alkoholikers. Mein Name ist Reinhold. Ich bin seit 37 Jahren bei den anonymen Alkoholikern. Ich möchte mit meiner Lebensgeschichte einen Beitrag leisten, jedem Mut zu machen, der in der Suche des Alkoholismus gefangen ist. Ein Neubeginn, ja ein neues, vor allem wertvolles Leben zu beginnen. Mein Schlagwort war in der nassen Zeit: Das Leben ist nur im Suff zu ertragen. Und das 20 Jahre lang. Es war für mich immer die Hölle, in reinster Form. Mein Leidensweg in die Sucht war schleichend und zunächst harmlos. Als 12-Jähriger habe ich heimlich Most getrunken. Hatte als Kind kein Selbstvertrauen. Meine Kindheit und Jugendzeit war nicht die schönste. Mein Sprachfehler, mein Stottern tat noch sein Übriges. So wurde der Alkohol immer mehr zu meinem Freund, zum Schluss mein ständiger Begleiter. Die folgenden Jahre bis zu meinem 38. Lebensjahr waren ein einziges Chaos. Freundschaften sowie Partnerschaft waren nur auf dem gleichen Niveau möglich, also unterste Schicht. In den 70er Jahren habe ich meinen Beamtentitel bei der Bahn durch Alkohol verloren. Die vielen folgenden Arbeitsplätze waren nur von kurzer Dauer. Mit 36 Jahren standesamtliche Trauung mit einer alkoholkranken Frau und 3 Kinder. Dann war das Chaos perfekt. Dann mit 38 Jahren kam die große Wende, nach zweimaligem Aufenthalt in der Suchtklinik völlig am Boden zerstört. Körperlich, geistig, seelisch und nicht zuletzt finanziell am Ende. Das war meine Kapitulation. In meiner völligen Hilflosigkeit habe ich meinen Herrgott um Hilfe gebeten. Wenn mir noch jemand helfen kann, dann nur Gott allein und die Gottesmutter. Das jahrelange Beten meiner Mutter hat Früchte getragen, so durfte ich, Reinhold, im Juni 1980 mit Hilfe meiner Gruppe der anonymen Alkoholiker ein zweites, völlig neues und vor allem wertvolles Leben beginnen. Mein neuer, ständiger Begleiter ist der liebende, ewige Gott, der mich aus dem Alkoholsumpf befreit hat. Noch ein ganz entscheidender Satz. Trocken auf Dauer geht nur, indem ich regelmäßig meine AA-Meetings besuche. Die Treffen der anonymen Alkoholiker. Die AAs haben ein wunderbares spirituelles Programm, ein Lebensprogramm. Mein Name ist Reinhold, trockener Alkoholiker.
Ja, soweit das beeindruckende Zeugnis von Reinhold, liebe und Hörer. Heute unser Thema in der Lebenshilfe, die anonymen Alkoholiker, mein Weg weist hin zu Gott und weg vom Alkohol. Und wir haben jetzt dieses Beispiel von Reinhold in den Ohren oder vor Augen. Wir haben das Zeugnis und das Beispiel von Ulrich, mit dem wir diese Sendung besprechen. Wenn Sie mit Ulrich ins Gespräch kommen möchten, vielleicht haben Sie nochmal Fragen. Wir wollen auch richtig Lebenshilfe geben, so weit es eben möglich ist hier übers Radio, dann rufen Sie uns an. Kommen Sie mit Ulrich ins Gespräch. Die Telefonnummer ist 089 517-008-008. Wenn Sie selber betroffen sind vom Alkohol, also dass der Alkohol in die Abhängigkeit weiterrutscht, oder Sie wissen es vielleicht nicht, oder wenn Sie Angehörige sind, in der Familie oder im Bekanntenkreis, und es bewegt Sie was, wo Sie sagen, könnte ich Hilfe gut gebrauchen, rufen Sie uns an. Hier ist die Telefonnummer 089 517 008 008. Ulrich, in dem Zeugnis von Reinhold kam es, finde ich, nochmal ganz stark rüber, dieser Neuanfang, der ihm möglich wurde, eigentlich ein neues Leben, ein zweites Leben, was ihm geschenkt wurde. Das ist doch eine ganz starke Aussage.
Formuliert hat. Und er liefert uns gleich auch ein wunderbares Argument, warum die trockenen Alkoholiker, denen es heute gut geht, weiterhin in die Gruppen gehen. Denn der Reinhold ist 1980 trocken geworden. Ich begann 1990. Also Menschen wie der Reinhold waren da, als ich in Not war. Das ist so eine praktizierte Nächstenliebe, selbstlos, aus Dankbarkeit für eine, wie ich es nenne, auch Errettung durch unseren Schöpfer. Ganz wunderbar, was der Reinhold geschrieben hat.
Es wird nochmal ganz deutlich, auch in kompakter Form, wie das aussieht, wie der Weg geht. Ja. Und ich möchte nochmal die Telefonnummer für Sie zu Hause oder wo immer Sie uns hören, vielleicht auch unterwegs, nennen, mit der Sie hier in der Sendung anrufen können. Zum Thema die anonymen Alkoholiker, mein Wegweiser hin zu Gott, weg vom Alkohol. Die Telefonnummer ist 089 517 008. 008. Es wäre schön, wenn Sie uns Ihren Namen sagen und wo Sie her anrufen. Sie müssen das aber nicht machen. Also wenn Sie möchten, können Sie auch anonym anrufen. Uns ist wichtig, dass Sie Hilfe bekommen in dieser Sendung, so weit es eben möglich ist. Und wir hoffen, ja, dass wir laden Sie ein, einfach es zu probieren anzurufen. 089 517 008 008. Und diese Nummer hat Gisela gewählt. Grüß Gott, Gisela.
Grüß Gott. Ja, ich war 24 Jahre mit einem Alkoholkranken verheiratet und habe es lange nicht gemerkt. Und ich gehöre zu Al-Anon. Das sind die Angehörigengruppen, die sich, also eine Selbsthilfegruppe, die nach den 12 Schritten der anonymen Alkoholiker arbeitet, Al-Anon. Denn wir sind so das Spiegelbild, wenn es dem Alkoholiker gut geht, geht es uns gut. Und wenn es dem Alkoholiker schlecht geht, geht es uns schlecht. Das Schlimmste für mich ist eigentlich gewesen, dass ich an meinem Verstand gezweifelt habe. Immer wenn ich gesagt habe, du trinkst zu viel, dann hat er gesagt, du hast ja keine Ahnung. Und ich habe mich klein machen lassen. Ich habe dann immer an mir gezweifelt. Und ich hatte keinerlei Bauchgefühl mehr, kein Selbst. Wert mehr. Immer gab es diese Halbwahrheiten. Und ich war gewohnt, mich immer auf seine Probleme zu stürzen, ihn aus den Problemen, die der Alkoholismus mit sich bringt, egal welcher Art, wieder rauszureißen, war da auch stolz darauf und wurde auch gelobt. Und das war mein Kick, dass ich praktisch ihm wieder auf die Beine geholfen habe, aber das hat mich völlig selbst kaputt gemacht. Und das ist ein mühsamer Prozess, zu lernen, gut zu mir selbst zu sein. Das sind die 5 wichtigsten Worte bei Al-Anon. Sei gut zu dir selbst. Und mich nicht auf den Alkoholiker zu stürzen, denn der hat ja ununterbrochen Probleme. Und er lernt nie, sein Leben in eigene Hände zu nehmen, wenn ich ihm ununterbrochen alles abnehme. Und für mich ist dieses Al-Anon auch ein Lebensprogramm, auch eine Vertiefung meines Glaubens. Als ich angefangen habe, ja, hatte ich zwar einen Glauben, aber nicht sehr tief. Und heute ist Gott mein Freund, mein innigster Freund. Und durch das Programm, die 12 Schritte, wir haben uns entschieden, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes anzuvertrauen. Das ist der 3. Schritt. Und dieses dass ich meinen Willen abgebe und mein gesamtes Leben. Und oft sage ich in Al-Anon, ja, Gott hat breitere Schultern, der kann das auf sich nehmen, aber ich nicht. Ich bin zu schwach und deswegen gebe ich das ab.
Gisela, herzlichen Dank, dass Sie jetzt auch nochmal ganz deutlich machen, was Al-Anon ist. Das finde ich sehr wertvoll. Ulrich, also Sie hat es sehr kompakt beschrieben, wie auch die Angehörigen betroffen sind und wie ihnen diese Gruppe Al-Anon hilft. Für den Betroffenen selber, der ist ja gar nicht mehr imstande, sich ja wirklich Gedanken zu machen, wie es meinen Angehörigen geht, oder hat der Verständnis für die, dass die Angehörigen in die Al-Anon-Gruppe gehen?
Das ist schwer. Also da gibt es sicherlich einige wenige, die wenn sie noch trinken, die dann ihren Lebenspartner, Lebenspartnerin, ihren Ehepartner gehen lassen, ohne zu meckern. Das ist eher selten. Wenn die Alkoholiker trocken sind, sind allerdings viele freudig dabei, wenn die Partnerinnen oder Partner auch in eine 12-Schritte-Gruppe gehen. Ich persönlich kann von mir sagen, ich liebe Al-Anon. Ja, ich bin in der Historie der Entstehung so weit in meinen Forschungsergebnissen mit amerikanischer Hilfe gekommen, dass es sogar die Angehörige Anne Smith, das ist die Ehefrau von dem Chirurgen, von dem Mitgründer Dr. Bob Smith, die Anne Smith und ihre Freundin Henrietta Seiberling, die hatten in Ohio eine Oxford-Gruppe gegründet, also der Vorläufer im Grunde genommen, in der war der Dr. Bob 2 Jahre gesessen, mehr am Rande, als dass er mitgemacht hat, aber die haben einen unglaublichen Beitrag geleistet für die Entstehung von AA und natürlich erst recht auch von Al-Anon. Ganz tolle Bewegung.
Ja, vielen Dank an Gisela für den Anruf und ja, alles Liebe, alles Gute für Sie und Ihre Familie. So, als nächstes begrüße ich eine Hörerin. Sie brauchen Ihren Namen nicht sagen. Genau, was ist Ihr Anliegen?
Ja, guten Tag. Ich habe die Sendung gehört und möchte Ihnen dazu Folgendes sagen. Ich habe meinen Sohn verloren durch einen Autounfall vor etwa 20 Jahren, den verursacht hat ein alkoholisierter Mann. Und zwar bin ich danach, etwa ein Jahr danach, nach Lourdes gefahren, um mir Kraft zu holen für meinen Weg. Und habe da in einem Rosenkranzgebet, hat ein Pater gesagt, wer betet für Alkoholiker? Und für alle Krankheiten haben Leute gebetet, aber für Alkoholiker hat nur eine einzige Frau gebetet. Und da sagte er, kommen Sie nach vorne. Und ich habe gedacht, die Frau tat mir leid, weil sie alleine vorne in der großen Kirche stand. Und da bin ich auch nach vorne gegangen und habe mit dieser Frau das Rosenkranzgebet, das Gesetz vorgebetet. Und am Ende des Rosenkranzes sagte der Pater, beten Sie weiter für dieses Anliegen, das Gott Ihnen gezeigt hat. Aber eigentlich wollte ich das ja auf keinen Fall, weil für mich waren das keine Alkoholiker, sondern ich habe das mit Säufer betitelt. Und dann habe ich aber zu Hause, ich konnte damals keinen Rosenkranz auswendig beten, habe ich immer, wenn ich mit dem Hund unterwegs war, gebetet für die Jungen auf den Straßen, die niemanden haben, die mit Drogen vollgepumpt sind und so weiter. Und für die habe ich dann gebetet, weil mein Sohn war 17 Jahre, hat sein Leben noch vor sich gehabt und da habe ich gedacht, vielleicht kann er auf diesem Weg diesen Jungen helfen. Und dann als die Gerichtsverhandlung war und der Mann, der unseren Sohn totgefahren hat, der hat nur 8.000 Mark für krebskranke Kinder zahlen müssen und 2 Jahre Führerscheinentzug. Und da war ich böse mit Gott. Ich habe gesagt, das kannst du nicht mehr von mir verlangen. Das mache ich nicht mehr. Ich bete nicht mehr für die. Und dann ungefähr ein Jahr später oder zwei oder ungefähr so war ich an einem Wallfahrtsort und habe eine Nachtanbetung mitgemacht. Und dann kam eine mir vollkommen fremde Frau auf mich zu und sagte zu mir, Sie sollten mal charismatische Exerzitien machen. Und ich fragte sie, warum? Und sie sagte, Sie singen so schön die modernen Lieder. Und sie greift in ihre Tasche, nimmt ein Büchlein daraus und drückt es mir in die Hand und sagt, da sind Gebete drin, die kann man für Alkoholiker beten. Und ich dachte, die Frau kennt mich doch nicht oder woher kennt die mich? Und sie sagte, nein, ich kenne sie nicht. Ich habe nicht von ihnen gehört und niemand hat mir auch von ihnen etwas gesagt. Und dann später war ich nochmal irgendwo in einer Gebetsschule und da war auch ein Mann und ich habe ihm schon direkt angesehen, dass er trinkt. Und ich habe ihm das auch auf den Kopf zugesagt und er sagte, nein, nein, ich trinke nicht, ich trinke nicht. Und als ich gemerkt habe, wie dieser Mann, als ich ihm erzählt habe, was meine Geschichte ist, und er hat so gezittert, und in diesem Moment hat Gott mir Barmherzigkeit geschenkt, dass ich den Mann mit anderen Augen angesehen habe. Und am Ende dieser Gebetsschule habe ich ihn gefragt, nochmal gefragt, sag mir doch wirklich, bist du Alkoholiker oder nicht? Und dann hat er mir die Wahrheit erzählt, ja, du hast recht gehabt, das stimmt, du hast mich richtig eingeschätzt. Ich habe alles verloren, meine Familie verloren, meine Arbeit verloren, ich war Lehrer. Ich habe alles verloren, was ich hatte. Und da habe ich ihm gesagt, dass ich aufgehört habe, für diese Leute zu beten. Habe aber dann, als ich gemerkt habe, Gott zeigt mir immer wieder, ich war in Medjugorje gewesen, auch wieder die jugendlichen Alkoholabhängigen, Drogenabhängigen, hat Gott mir ans Herz gelegt. Und das ist seit dieser Zeit mein Gebetsanliegen. Das wollte ich nur dazu beitragen.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Finde ich ein ganz starkes Zeugnis für einen Versöhnungsprozess, den Sie selber durchschritten haben. Sie haben Ihren Sohn durch einen Autounfall, mit 17 Jahren war er alt, verloren ja. durch jemand, der eben den Unfall verursacht hat. Seither mit Unterbrechungen, aber immer wieder neu angeregt. Beten Sie für Alkoholiker, finde ich ein ganz starkes Zeugnis. Vielen Dank dafür. Ulrich, Alkohol hat schwierige Folgen. Wir haben gerade eine traurige Folge gehört, ein Autounfall. Ich habe eine Statistik gelesen, etwa ein Drittel aller häuslicher Gewalt ist auf Alkohol zurückzuführen. Das ist schon eine schlimme Situation, die Alkohol bewirkt.
Ja, Alkohol enthemmt in allen Bereichen und so wie unglaublich viel sexuelle Freizügigkeit herrscht, wenn viel gesoffen wird, auf Volksfesten und so weiter, viele Ehebrüche begangen werden. Die Enthemmung haben wir natürlich auch in den Familien. Meist ist es nicht so, dass da einer besoffen nach Hause kommt und alles verprügelt, sondern häufig ist diese Gewalt ein Aufschaukeln dieser Konflikte, der chronischen Konflikte zwischen Trinker und anderen Familienangehörigen mit dementsprechenden Provokationen, Beleidigungen, Ausgrenzungen, ja genau, Verletzungen und irgendwann gibt es dann halt die körperlichen Exzesse. Wobei vor allen Dingen, wenn die Ehefrau die Trinkerin ist, ja, die Männer schneller zuschlagen in ihrer Verzweiflung, dass sie doch endlich aufhören soll zu saufen. Ja.
Unser heutiges Thema in der Lebenshilfe heißt die anonymen Alkoholiker, mein Wegweiser hin zu Gott, weg vom Alkohol. Und ich darf dazu unseren nächsten Hörer begrüßen. Guten Tag.
Guten Tag, grüß Gott. Ich wollte auch meine Bewunderung erstmal der Vorhörerin aussprechen, was für ein Zeugnis vom gelebten Glauben das ist und dass sie da weiterhin fest für die Alkoholiker beten soll und dass ich das wohl jetzt auch in mein Gebet hineinnehmen möchte. Und zwar habe ich das Problem, dass in meiner Verwandtschaft, nächsten Verwandtschaft, eine Person wohl vermutlich so aus der Entfernung jetzt beobachtet, wir sind Nachbarn, wieder rückfällig geworden ist. Und der Herr Ulrich hat auch schon diesen Thema angesprochen von wegen Zorn. Dadurch, dass es Verwandtschaft von mir ist, gerate ich auch schnell in Zorn, was das angeht. Ich spreche es auch schon gar nicht mehr an. Und meine Frage wäre jetzt, wie ich vielleicht anders oder helfend auf ihn zugehen konnte, wenn ich auch sehe, weil das passiert alles im Verborgenen. Ja, er hat auch schon seinen Führerschein dadurch verloren, er hat auch schon einen Zug gemacht, er wehrt sich leider vor den anonymen Alkoholikern, da möchte er nicht hingehen, da war er einmal, das wollte er nicht. Er war auch, ich weiß nicht, ob Sie Cenacolo kennen, das ist diese Jugendgemeinschaft für Drogenabhängige und ja, für alle möglichen Leute, die da hingehen, da war er auch. Und jetzt will er, dass sein Leben wieder in Ordnung kommt, aber er ist wieder im selben Umfeld wie vorher. Und ich merke, wie die alten Muster wieder reingreifen. Und ich sehe das halt von außen. Ich habe ihn darauf noch gar nicht angesprochen, so. Aber ich habe es auch schon mal gerochen. Jetzt meine Frage, wie kann ich da mit meinem Zorn umgehen einmal? Und wie kann ich da mit ihm umgehen, dass er vielleicht weg von diesen Mustern kommt oder ihm, ich weiß nicht, zur Seite stehen oder so. Ja, das sind die beiden Fragen. Vielen Dank.
Oder so, Sie können direkt darauf antworten. Genau.
Okay, gut. Gerne. Die Amerikaner haben als Faustregel in der Gruppe Al-Anon, also die Angehörigen, das dreifache C zum Auswendiglernen. Das dreifache C, also Englisch, you can't cure, du kannst es nicht heilen.
Okay.
Course, du hast es nicht verursacht. Und drittens, Control, du kannst es nicht kontrollieren. Also, der Angehörige hat es nicht verursacht. Er kann es nicht heilen. Er kann es noch nicht einmal kontrollieren. Was der Angehörige tun kann, ist, sich selbst zu bewegen und seinesgleichen zu suchen. Also, mein Name ist Gerd. Ich habe einen geliebten Cousin. Und der seufzt gerade wie ein Loch und der treibt mich noch in den Wahnsinn. Ich könnte ihn umbringen, ich brauche Hilfe. Ich sage Ihnen ein Beispiel von einer Freundin. Die Freundin D, italienischer Abstammung, geht zu einem katholischen Priester in ihrer Not, weil ihr Ehemann ein Säufer und Drogensüchtiger ist. Sie erzählt dem Priester die Geschichte, der Priester hört zu und dann sagt er zu ihr, liebe D, und wie hast du es geschafft, ihn nicht umzubringen? Der Priester hat das großes Verständnis für die Nöte dieser Frau, weil er selber einen Bruder hatte, der ihn früher fast in den Wahnsinn getrieben hätte. Das heißt, die Angehörigen können einander unglaublich viel Trost, Verständnis und Liebe schenken. Das ist meine Empfehlung, wenn ich unter der Sauferei, das darf man ruhig mal so nennen, unter der Sauferei eines geliebten Mitmenschen wirklich leide und Wut und Zorn und Verzweiflung mich begleiten, bin ich gut beraten, mich mit gleichgesinnten Menschen, die ihre Leiche auch mal auf den Tisch legen und sagen, ja, ich hatte es erwähnt vorher, diese Tochter von dem Schuldirektor, dass wir genau diese Hemmschwellen brechen, Tabus im geschützten Rahmen und respektvoll sagen, Mensch, und das ist meine Notsituation und ich schäme mich meiner Wut und ich schäme mich meines Zornes und es ist unchristlich von mir, ich weiß, aber ich habe geballte Fäuste und ich könnte fast draufschlagen, ich brauche wohl auch Hilfe. Und ich kann nur eine Gruppe empfehlen für Angehörige von Alkoholikern.
Okay, herzlichen Dank. Vielen Dank.
Mhm. Gerne.
Danke auch für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie und Ihre Familie.
Danke.
Ulrich, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Ist es als Unterschied, wenn in der Familie sowas ist oder in der Bekanntenkreis, man redet ja sehr schnell drüber. Und man, ja, also du findest du nicht auch. Und ja. Ach, der Arme und guck mal, was er macht. Und ist aber ein Unterschied, ob man einfach so drüber spricht, aus Besorgnis oder aus Betroffenheit oder vielleicht auch, wenn man so ein bisschen so hinter dem Rücken drüber spricht, das passiert ja auch.
Ja.
Es ist ein Unterschied, als wenn man dann wirklich sich bewusst in eine Gruppe wie zum Beispiel Al-Anon zusammensetzt, qualitativ auch. Was ist der Unterschied?
Ja, also das eine neigt natürlich, also sagen wir mal Tratsch und Klatsch. Ich fühle mich besser, wenn ich schlecht über meinen Nachbarn spreche. Die Gefahr ist relativ groß, dass ich mich erhebe, ja, dass ich quasi Teil des Problems noch werde, indem ich Öl aufs Feuer gieße und die ganze Sache irgendwie noch verschärfe. Wenn ich dagegen unter meinesgleichen sitze, dann kann ich es riskieren, mich zu zeigen. So wie der Anrufer gerade den Mut hat, uns wissen zu lassen, er ist zwar Christ, aber der Zorn nagt an ihm. Und es ist alles andere als schick, wenn man Schaum vorm Mund hat vor lauter Wut, weil da wieder jemand besoffen in der Ecke liegt. Ja? Und das verkränkt und demütigt auch die Angehörigen ungemein. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, ob über eine dritte Person am Arbeitsplatz mal so, das kenne ich auch aus meiner Sparkassenzeit. Wir hatten 2, 3 Kollegen, die hatten bereits 2, 3 stationäre Entzüge hinter sich und immer noch zitternde Hände, wurde also nichts. Und über die wurde getratscht und geklatscht. Und von wem? Von denen, die richtig auch gesoffen haben, aber ihr Leben noch ganz gut im Griff hatten. Und das tat mir ziemlich weh, damals als junger Mann, mit anzusehen, aha, so geht's einem also, wenn du dann die Kontrolle verloren hast über den Suff, dann wirst du auch noch zum Gespött.
Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit in unserer Sendung. Unser Thema, die anonymen Alkoholiker, mein Wegweiser hin zu Gott, weg vom Alkohol. Und ich darf einen weiteren Hörer begrüßen. Hallo.
Ja, guten Tag.
Oder Hörerin, ja, grüß Gott.
Ja, guten Tag. Ich wollte auf ein weiteres Problem aufmerksam machen, was vielleicht in den Kreis gehört, und zwar das kontrollierte Trinken. Es ist ja so, dass es auch Menschen gibt, ich wusste das lange Zeit auch nicht, die tatsächlich aufhören können zwischendurch und dann aber auch wieder exzessiv, also die es ziemlich im Griff haben und es auch sehr im Verborgenen oft stattfindet. Und da könnte man ja denken, dass es ungefährlich ist, aber ich habe von einer Geschichte gehört, der damit zu Tode gekommen ist. Und ich wollte deswegen darauf aufmerksam machen, auch von Seiten der Betroffenen, weil sowas ja oft gar nicht so richtig bekannt wird, aber die ganzen Folgen von dieser Aggressivität und so weiter trotzdem sehr stark spürbar sind in den Familien und im Angehörigenkreis. Vielleicht können Sie darauf noch eingehen.
Ja, gerne. Also es ist natürlich bei den anonymen Alkoholikern von aus den Traditionen heraus ein Gebot, also eine Vereinbarung, ein ungeschriebenes Gesetz. Wir nehmen zu Streitfragen rund um Alkoholismus, Streitfragen innerhalb der Gesellschaft, keine persönliche Stellung, also keine Stellung als AA-Gemeinschaft. Also die AA würde so eine Frage letztendlich gar nicht annehmen. Wir sagen da zunächst, wenn Sie den Ulrich nur mit seiner persönlichen Meinung hören wollen, was Sie wahrscheinlich tun, dann sage ich Ihnen als Ulrich, ja, das kontrollierte Trinken ist eine Erfindung. Ich weiß, woher es kommt. Ich weiß, wer damit Geld verdient. Ich weiß, wer daran sterben musste. Und ich bin entsetzt und empört über den Zeitgeist. Das bringt mich in Wallung wie der Zeitgeist in puncto Abtreibung. Es war ein ganz anderes Thema, bringt mich aber in eine ähnliche Wallung. Also es gibt eine unglaublich große Anzahl von schlecht informierten, oberflächlichen Beratern, die das kontrollierte Trinken in all seiner Lächerlichkeit, wenn man das mal ein bisschen näher erforscht, propagieren, weil es irgendwie zum Mainstream gehört. Und also ich bin persönlich empört, die AA ist aber neutral.
Ja, vielen Dank für den Anruf. Ist es soweit Ihre Frage? Ja, alles Gute. Gut, danke für den Anruf. Ja, wir sind so am Ende unserer Sendezeit. Ich denke, das ist ein starkes Thema, liebe Hörer und Hörer. Und ja, ich möchte Sie darauf hinweisen, vielleicht sind Sie jetzt angesprochen worden, wo kann ich Hilfe bekommen? Es gibt viele Gruppen, auch in Deutschland, auch in Österreich, in der Schweiz, der anonymen Alkoholiker. Es gibt auch das Blaue Kreuz. Es gibt auch den Kreuzbund, also auch wertvolle Einrichtungen. Es soll jetzt gar nicht so sehr um eine Einrichtung gehen, sondern wichtig ist, dass Sie Hilfe bekommen, ob Sie selber betroffen sind vom Alkohol oder ob Sie Angehörige sind. Auch das haben wir in der Sendung, denke ich, ganz stark besprochen, wie wichtig es ist, auch als Angehörige Hilfe zu bekommen in Selbsthilfegruppen. Und suchen Sie das doch wahrzunehmen. Wir haben in unserer Sendung hier beim Hörerservice zum Beispiel oder auf der Homepage Informationen für Sie hinterlegt. Wenn Sie unter horeb.org auf der Homepage von Radio Horeb unter dem Programm die heutige Sendung anklicken, sehen Sie Informationen, wie Sie Kontakt zu Ulrich direkt bekommen können oder wie Sie auch zu Leuten schauen können, Österreich, Schweiz, Deutschland, wo finde ich Hilfe für Alkoholprobleme. Dort sind Adressen hinterlegt, schauen Sie rein oder Sie rufen unseren Hörerservice an. Der Hörerservice ist für Sie da Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr. Montag bis Donnerstag 13 bis 16 Uhr, mittwochs auch bis 18 Uhr, können Sie den Hörerservice erreichen unter der folgende Telefonnummer 08328 921 110. Ich sage die Nummer gerade nochmal, 08328 921 110. So kriegen Sie Informationen zu diesem Thema, hilfreiche Informationen, die Sie weiterführen kann, in so eine Gruppe hineinzufinden. Also wir haben, glaube ich, gehört, es ist total hilfreich.
Udo, Sie können aber auch, wenn sagen? Entschuldigung.
Sie dürfen gleich noch was sagen. Lassen Sie mir noch eine Serviceinformation durchkommen und dann gebe ich Ihnen nochmal das Wort. Gerne. Ich glaube, es ist auch wertvoll, wenn Sie einfach diese CD nehmen oder Betroffenen oder Angehörigen einfach sagen, es gibt diese Sendung, die kann man nachhören im Internet unter horeb.org, Podcast, aktuelle Sendemitschnitte, die Lebenshilfe vom heutigen Datum, oder Sie bestellen eine CD und geben sie dann an die Leute weiter unter der Telefonnummer vom CD-Dienst 08328 921 120. So viel als Serviceinformation für Sie. Und ja, von daher dürfen Sie nun gerne, Ulrich, nochmal vielleicht einen kurzen Abschlusssatz sagen, was Ihnen nochmal auf dem Herzen brennt, was ist so das Fazit auch für Sie aus dieser Sendung?
Ja, mir liegt noch was auf dem Herzen. Ich möchte Dank sagen, selbstverständlich, für all die Gebete weltweit, die für Alkoholiker gebetet werden. Möchte aber bitten, bitte, liebe Mitchristinnen und Mitchristen, wenn Sie beten für die Alkoholiker, erweitern Sie das Gebet. Bitte beten Sie für die Familien von Alkoholikern. Beten Sie für die Ehepartnerinnen und Ehepartner von Alkoholikern. Und vor allen Dingen bitte beten Sie auch für die Kinder aus alkoholkranken Familien. Erweitern Sie bitte das Gebet. Beten Sie nicht nur für die Alkoholiker, beten Sie für die Familien von Alkoholikern. Das wird ein großer Segen sein. Dankeschön.
Vielen Dank, Ulrich, für diese Sendung, auch für diesen Abschlussimpuls gerade nochmal, der, denke ich, sehr gut auf unsere Herzen und unsere Ohren trifft. Radio Horeb ist eine Gebetsfamilie, sage ich, und von daher, ja, danke für dieses abschließenden Gedanken noch. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch und dass Sie uns zur Verfügung gestanden sind, Ulrich. Vielen Dank.
War mir ein Vergnügen. Dankeschön.
Ja, liebe Hörer und Hörer, wenn Sie selbst von einer Alkoholabhängigkeit betroffen sind oder ein Familienangehöriger oder Bekannter, dann hoffe ich, dass diese Sendung Ihnen wertvolle Impulse vermittelt hat, was Ihnen in dieser Situation helfen kann. Alles Gute für Sie. Danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören, auch für die Anrufe. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.